Von A bis Holz.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von A bis Holz, dem Podcast von ProHolz Austria. In dieser Folge werden Sie kein Gespräch hören, sondern den Mitschnitt einer Diskussionsveranstaltung. Im Juni 2024 fanden ganz Österreich die Architekturtage statt. Das Motto lautete: Geht's noch? Thematisch passend dazu fand in Wien eine Veranstaltung statt mit dem Titel Der zweite Wald. Der Abend wurde gemeinsam veranstaltet von der ÖGFA, der Österreichischen Gesellschaft für Architektur und ProHolz Austria. In der folgenden Sendung hören Sie nun Auszüge aus dieser Diskussionsveranstaltung, Sie hören Auszüge aus den Vorträgen und der anschließenden Diskussion. Als Vortragende waren der renommierte Klimaforscher Hans-Joachim Schellnhuber eingeladen, es war der Waldbauexperte Silvio Schüler und der Waldbesitzer Felix Montecuccoli dabei, sowie Vertreterinnen aus der Architektenschaft. Moderiert wurde die Veranstaltung von Mike Nowotny, von der ÖGFA und von mir. Mein Name ist Anne Isop. Der Titel der Veranstaltung lautete Der zweite Wald. Dabei ging es um den Wald im Klimawandel, um den Wald als Kohlenstoffspeicher und um die Rolle des Holzbaus für den Klimaschutz. Nun möchte ich Ihnen aber den ersten Vortragenden vorstellen, Professor Hans-Joachim Schellnhuber. Er war bis 2018 Gründungsdirektor des Potsdam Instituts für Klimafolgenforschung, kurz PIK genannt, und ist derzeit Generaldirektor des Instituts JASA in Laxenburg bei Wien. Herr Schellnhuber fordert schon seit längerem eine globale Bauwende. Wie die aussehen kann und welche Rolle der Holzbau dabei spielt, das werden wir jetzt von ihm erfahren. Sein Vortrag übrigens hatte den Titel »Der Stoff, aus dem wir Zukunft bauen«.
Ja, freue mich hier zu sein. Danke für die Einführung. Ja, ich habe diesen Titel gewählt, der natürlich sehr plakativ ist, aber genauso ist es gemeint. Holz ist der Stoff, mit dem wir bauen sollten. In Zukunft ist aber auch der Stoff, der uns ermöglicht, eine zukunftsfähige Gesellschaft zu garantieren. Das ist das Entscheidende dabei. Ja, ich habe mitgeholfen, eine europäische Initiative in Gang zu setzen, die jetzt das Lieblingsprojekt von Ursula von der Leyen ist, das New European Bauhaus, also quasi eine Bauhausbewegung für das 21. Jahrhundert. Wir hatten vor kurzem in Brüssel ein Festival dazu. Ich hatte da eben die Keynote auch. Dort habe ich diesen Titel gewählt, den man leider nicht ins Deutsche übersetzen kann, weil ich halte den für genau am besten zutreffend: Saving the World in Style. Das heißt, es geht um Design, es geht um Architektur, es geht um Schönheit, es geht um Funktionalität. Und die würde uns aus der Klimakrise herausholen, und das will ich Ihnen erläutern. Was werden die bevölkerungsreichsten Städte Ende dieses Jahrhunderts sein? Nun, die Prognose ist Kinshasa, Lagos und Dar es Salaam, alle in Afrika, nicht? Und wie werden diese Menschen behaust werden? 2 Milliarden Menschen mehr. 2020 hatten wir knapp 8 Milliarden Menschen auf Erden. Wir werden im Jahr 2100 knapp 10 Milliarden mehr. Wie werden diese Menschen behaust werden? Weil wir sagen natürlich immer bei uns, und es stimmt ja, Österreich ist weitgehend fertig gebaut, Deutschland ist weitgehend fertig gebaut. Da geht es um Ertüchtigung, da geht es um Energieeffizienz, da geht es um Aufstocken. Aber das ist nur ein kleiner Teil der Welt. Ja? Wir gehen jetzt eben in eine Schrumpfung in einigen Ländern. Die Prognose ist, dass China, was jetzt 1,4 Milliarden Menschen hat, im Mitte nächsten Jahrhunderts nur noch 600 Millionen Einwohner haben wird. Das muss man sich mal vorstellen. Ja? Das ist ein Bevölkerungskollaps gewissermaßen. Aber eben auf unserem Nachbarkontinent 3,5 Milliarden Menschen. Stellen Sie sich vor, die werden alle mit Stahlbeton behaust. Wahrscheinlich wird das eh nicht passieren, sondern die Hälfte davon würde in Slums enden. Ne? Das ist das größte Bauprojekt in der Geschichte der Menschheit. Ja? Und wie wir es ausführen, mit welchen Materialien, mit welchen Techniken, mit welchen Energien, wird entscheiden über das Schicksal des Klimas auf Erden. Ne? Das ist kaum jemandem bewusst. Es kommt hinzu, und die Amerikaner nennen das The Perfect Storm. Wenn Sie alle Klimapolitiken, die im Augenblick national eingepreist sind und die versprochen wurden, zu 100% umsetzen würden. Sie wissen, dass politische Versprechungen selten zu 100% erfüllt werden. Würden wir bis Ende dieses Jahrhunderts bei 2,7 Grad Celsius Erderwärmung landen, und dann würden aus rein physiologischen Gründen die inneren Tropen unbewohnbar werden. Wir würden damit ungefähr 2 Milliarden Menschen aus der Bewohnbarkeitsnische auf diesem Planeten herausschieben. So, was geschieht dann mit diesen Menschen? Würden sie einfach bleiben, bis sie umkommen? Würden sie sich auf den Weg machen? Wahrscheinlich eine Mischung aus beiden. Aber stellen Sie sich vor, man müsste 2 Milliarden Menschen umsiedeln auf diesem Planeten. Ne? Wir sind ja schon völlig entsetzt, wenn auf Lampedusa ein Schiff mit 500 Migranten ankommt, nicht? Das würde das Ende unserer Zivilisation sein. Das ist sozusagen die Messlatte für alles. Ne? Pariser Abkommen. Dort ist völkerrechtlich beschlossen worden, dass die Erderwärmung unter 2 Grad gehalten werden muss. Und es gibt noch dieses höhere Ambitionsniveau, die berühmten 1,5 Grad. Ich war in Paris mit dabei bei den Verhandlungen als Mitglied der deutschen Delegation. Wir haben immer gesagt, das ist Traumtänzerei. Die 1,5 Grad kann man nicht halten. Wir sind jetzt schon quasi auf dem Niveau. Aber die 2 Grad sind entscheidend. Und warum sind die 2 Grad entscheidend? Weil jenseits der 2 Grad nach unserem besten wissenschaftlichen Einsichten werden verschiedene Kippprozesse im Klimasystem in Gang gesetzt. Zum Beispiel der grönländische Eisschild, der wird bei der langfristigen Erwärmung von 2 Grad kollabieren. Das bedeutet 7 Meter Meeresspiegelanstieg weltweit. Der westantarktische Eisschild ist jetzt schon am Kollabieren. Insgesamt wären das 3 bis 4 Meter Meeresspiegelanstieg. Jenseits der 2 Grad würde eine Kaskade von Kippprozessen in Gang kommen. Und das ist die ultimative Begründung für die 2 Grad. Nicht, weil sie irgendwelche Politiker Pi mal Daumen irgendwo eine Grenze ausgedacht haben. Das ist eine systemische Grenze. Jenseits derer würde die Umwelt, die planetare Umwelt so aussehen, dass man keine Zivilisation schon gar nicht mit 10 Milliarden Menschen aufrechterhalten kann. Ne? Das heißt, es geht um alles in diesem Fall. Jetzt überlegen Sie mal, die Wahrscheinlichkeit, dass wir in diesen Bereich eindringen, ist vielleicht 50%. Ich habe gerade vor kurzem mit einem Flugzeugingenieur gesprochen. Wissen Sie, wie die Wahrscheinlichkeit ist oder die Sicherheitsvoraussetzung, die man braucht, um ein Flugzeug zu betreiben? 1 zu 10 Millionen Unfälle, 1 zu 10 pro Flugstunde. Das ist genau die Wahrscheinlichkeit, mit der das im Lotto 6 richtige plus Zusatzzahl haben in diesem Fall. Wir gehen aber jetzt in einen Bereich hinein, der mit 50% Wahrscheinlichkeit zu einer Unbewohnbarkeit großer Teile der Erde führt. Das muss man sich mal vor Augen führen. 2 Filme, die ich empfehlen kann, wenn Sie sie nicht schon gesehen haben. Wer hat Oppenheimer gesehen von Ihnen? Aha. Es könnten mehr sein. Wer hat Don't Look Up gesehen? Das sind wir. Das ist toll, weil das ist der bessere Film. Ja? Also Sie liegen genau richtig. 2 kurze Kommentare dazu. Ich bin vor kurzem nach Washington geflogen, ging per Ruderboot nicht. Manchmal muss man auch das Flugzeug nehmen. Und da war eine ganz außergewöhnliche Situation. Das ist die Trajektoria, die ich abfotografiert habe, genau an der Südspitze von Grönland entlang, nicht? Und das war sogar noch gutes Wetter und genau um mittags, das heißt, wo gutes Licht war, da entlang. Und ich habe dann die Jalousie hochgezogen und ich habe dann Fotos gemacht. Dann kam die Stewardess und zischte mich an und sagte, das Licht stört die Leute beim Filme schauen, ne? Ich meine, es ist ein absolutes Naturwunder, einerseits einer der großartigsten Anblicke auf diesem Planeten. Gleichzeitig kann man das Ausfransen des grönländischen Eisschildes live erleben, sozusagen. Aber die große Genugtuung, der Captain hat mich in die Kanzel gebeten und ich habe dann dort gesessen und konnte frei fotografieren und da hatte eine spannende Diskussion. Ne? Da sehen Sie ja zum Teil schon, wie die Fjorde dann nur noch zur Hälfte mit Eis bedeckt sind, nicht? Und daraus habe ich dann eben die nächste Schlagzeile, Don't Look Down, ne? Weil niemand außer mir war daran interessiert zu sehen, den grönländischen Eisschild beim Sterben zuzusehen sozusagen. Ne? Don't Look Down, Don't Look Up. So, jetzt kommt die entscheidende Folie. In jedem Vortrag und in jeder Vorlesung und in jeder Diashow gibt es ein Element, wo man dabei sein muss, wo man aufmerksam sein muss. Es ist jetzt. Also nur damit Sie wissen, ne, was los ist. So. Sie haben auf der horizontalen Achse die Zeit, vertikal die Temperatur, die globale Erwärmung, die beiden Pariser Linien. Also das ist die Entwicklung, wir sind quasi bei 1,5 Grad. Die letzten 12 Monate haben jeweils einen monatlichen Rekord erbracht. Wir werden über die 1,5 Grad ganz sicher hinausschießen, wir werden auch über die 2 Grad hinausschießen. Aber die Aufgabe ist dieses Overshooting, so kurz und flach wie möglich zu halten und uns dann wieder zurückzuarbeiten. Natürlich müssen wir dafür die Emissionen auf Null fahren. Österreich will, glaube ich, bis 2040 klimaneutral sein. Das wird aber nicht reichen. Wir werden aktiv CO2 aus der Atmosphäre entfernen müssen wieder. Und dafür gibt es eine wunderbare natürliche Lösung, die heißt Photosynthese, die ja überhaupt die Grundlage für alles Leben auf diesem Planeten ist. Das heißt, wir brauchen negative Emissionen und die müssen naturbasiert sein. Und da gibt es eben diese fantastische Kombination, Wälder nachhaltig betreiben, auch weiter aufforsten und die Biomasse, die man abschöpfen kann auf nachhaltige Weise, nicht verbrennen, um Gottes Willen, nicht in Papierschnipsel verwandeln, nicht in Verpackungen, sondern in langfristige Produkte. Und die besten davon sind Häuser, in diesem Fall Infrastruktur. Wir haben eine Arbeit veröffentlicht vor wenigen Jahren, die heißt Buildings as a Global Carbon Sink, also genau die Idee, wir nehmen statt Stahlbeton, wo wenn Sie eine Tonne produzieren, eine Tonne CO2 in die Atmosphäre entlassen, nehmen wir nachwachsende Rohstoffe, am besten Holz, das können auch Dämmstoffe aus Schilfgas, wie auch immer sein, Bambus. Und dann haben wir nicht nur vermieden die eine Tonne vom Stahlbeton, sondern wir haben zusätzlich noch eine Tonne extrahiert aus der Atmosphäre. Macht 1 plus 1 ist 2. 2 Tonnen Unterschied. Und wenn wir jetzt entsprechend viele Gebäude tatsächlich aus organischen Rohstoffen bauen, dann haben wir einen großen Effekt, müssen wir dafür degradierte Flächen auf diesem Planeten aufforsten. Davon gibt es 1 Milliarde Hektar, die degradiert sind, die man restaurieren könnte, am besten mit Mischwald. Also die Idee ist, die durch fossile Brennstoffe, die wir in die Atmosphäre entlassen, erhöhen wir den CO2-Gehalt der Atmosphäre. CO2 ist aber ein wunderbarer Rohstoff, damit ernähren sich die Pflanzen. Das heißt, die Photosynthese wird sogar angeregt. Wenn wir das ernten sozusagen und sofort wieder ersetzen allerdings, dann die geerntete Biomasse in einer nachhaltigen Forstwirtschaft, das Ganze auskoppeln als Nutzholz und das aber so verbauen, dass wir es wieder verwenden können, also bitte nicht toxisch verleimen, sondern so zusammensetzen, dass sie einen Balken, Kastanienholz, wie auch immer, ein paar Jahrhunderte sozusagen im Kreis führen können. Haben sie 2 Kreisläufe geschaffen. Zusammen gibt es die Waldbaupumpe. Und wir haben eben ausgerechnet, dass wenn man die 3, 4, 5 Mal betreibt, und es dauert 2 Jahrhunderte, dann haben wir die Atmosphäre quasi von den industriellen Abgasen gereinigt. Das wäre eine naturbasierte Lösung, wo sie nur 2 Dinge brauchen. Eine gute Forstwirtschaft und eine gute Bauwirtschaft, die sich nach organischen Prinzipien organisiert. Und das ist, hört sich so einfach an und so schön, um wahr zu sein. Wir haben es durchgerechnet, wir haben es publiziert. Das ist der Königsweg zum Klimaschutz. Und nochmal, die 3 Schlagworte sind sustainable, inclusive, beautiful. Und deswegen wird die Schönheit die Welt retten. Vielen Dank.
Ja. Vielen Dank, Herr Schellnhuber, für den Vortrag, der sich, glaube ich, auch ziemlich genauso im 50-50-Verhältnis zwischen Despair und Repair bewegt hat und Gott sei Dank eher mit dem Repair geendet hat, sodass wir dort auch jetzt anknüpfen können. Wir kommen jetzt langsam weiter in Richtung Wald und ich darf unseren nächsten Vortragenden vorstellen. Silvio Schüler ist Leiter des Instituts für Waldwachstum, Waldbau und Genetik am Österreichischen Bundesforschungszentrum für Wald, BFW, und forscht vor allem über Klimawandel, Produktivität und Bioökonomie und die Entwicklung von Waldbaukonzepten für die Zukunft. Und ich darf ihn auf die Bühne bitten. Herzlich willkommen.
Vielen herzlichen Dank. Wald im Klimawandel. Mittlerweile gehen alle Waldforscher davon aus, dass ein Großteil unserer Wälder auf der Erde irgendwann in den nächsten 100 Jahren durch diese Störungsphase gehen werden. Das heißt, irgendwelche Kalamitäten, Sturm, Trockenheit, Feuer, Käfer, Pilzinfektionen werden früher oder später dazu führen, dass viele der Wälder, die wir heute kennen, von irgendetwas heimgesucht werden. Das wird passieren, ob wir das wollen oder nicht. Und dann werden die sich wieder neu strukturieren. Einige dieser Arten werden vielleicht überleben, andere nicht. Die werden aber komplett anders aussehen. Das wird eine andere Artenzusammensetzung haben. Und die neuen Wälder, die dann irgendwann entstehen, werden ganz andere Eigenschaften haben. Das Problem daran ist jetzt, wenn wir unsere Wälder nicht dabei unterstützen, diese Phase möglichst zu verhindern oder sehr, sehr kurz zu halten, dann wird in dieser Phase ein Großteil des Kohlenstoffs wird in die Luft geblasen werden. Und das wird dazu führen, dass der Klimawandel noch stärker stattfindet. Und in österreichischen Wäldern ist dies ungefähr 14- bis 15-fache der österreichischen jährlichen Treibhausgase gespeichert. Das heißt, wenn im österreichischen Wald in großem Maßstab was passiert, dann haben wir einfach zusätzliche 16 Jahre volle Emissionen Österreichs innerhalb einer kurzen Zeit. Derzeit geht es dem österreichischen Wald trotz der zunehmenden Schäden und der immer größeren Kalamitäten eigentlich sehr gut. Am Bundesforschungszentrum für Wald sind wir auch verantwortlich für die Waldinventur, das machen meine Kollegen. Wir haben eine sehr, sehr gute Statistik, die geht bis zurück in die 1960er Jahre. Und bei der Waldinventur gehen die Kollegen in den Wald und messen wirklich Bäume. Da haben wir ein ganzes Team von ungefähr 40 Leuten, die sind das ganze Jahr im Wald unterwegs und messen Bäume. Und was wir sehen ist, dass seit den 60er Jahren die Holzvorräte, die im Wald stehen, deutlich zugenommen haben. Und zwar um fast 50%. Das heißt, wir haben heute ungefähr 50% mehr Holz im Wald stehen, als wir das noch vor 50, 60 Jahren hatten. Was unwahrscheinlich ist, unglaublich. Also das ist eigentlich eine wahnsinnige Leistung, weil da natürlich ein Teil der Emissionen, die auch die österreichische Gesellschaft durch die Verbrennung fossiler Rohstoffe sozusagen in die Luft geblasen hat, tatsächlich auch hier wieder gespeichert wurde. Und das ist wirklich eine ganz, ganz tolle Leistung. Und derzeitig betragen die Schäden, von denen ich vorhin gesagt habe, die deutlich zunehmen, ungefähr 0,5 bis 1% der Holzvorräte. Ganz wichtig dabei, die Fichte, die einer der gefährdetsten Baumarten im Klimawandel ist, weil sie sehr, sehr vielen Kalamitäten zum Opfer fallen kann, ist in den letzten Jahren in der Waldfläche deutlich zurückgegangen. Die hat vor 30 Jahren gab es ungefähr 60% Fichte auf der Fläche, auf der Waldfläche. Heute sind es nur noch 46% der Waldfläche. Gleichzeitig, und das ist ganz wichtig, haben die Vorräte, die Menge an Holz, die in der Fichte im Wald steht, haben noch weiter zugenommen. Das heißt, wir haben immer ältere Bäume, immer dickere Bäume im Wald. Und wir haben auch von der Fichte heute mehr Holz im Wald stehen als noch vor 30 Jahren, weil wir tatsächlich zu wenig genutzt haben. Warum ist das so? Warum verändert sich das? Und warum sehen wir auch, dass die Bäume weiter wachsen? Ziemlich eindeutig für viele Waldökosysteme gezeigtes Phänomen ist, dass in den letzten 50 bis 70 Jahren unter der verlängerten Vegetationsperiode, unter dem besseren Wachstum, auch unter der höheren CO2-Gehalt der Atmosphäre, die Bäume besser gewachsen sind. Und zwar global. Gleichzeitig sinkt mit dem besseren Wachstum aber auch die Lebenserwartung der Bäume. Und da gibt es zu dieser Studie eben hier, die hier gezeigt wurde, konnte man auch eindeutig zeigen, dass mit der zunehmenden Temperatur die Bäume einfach nicht mehr so alt werden. Das heißt, die wachsen schneller, leben aber auch deutlich kürzer. Wenn man früher gesagt hat, so eine Buche hier mit ungefähr 5 Grad Celsius, die wird vielleicht 400 Jahre alt, mit 3-4 Grad Celsius mehr wird sie nur noch 200 Jahre alt. Ja? Das heißt, unser ganzes Verständnis vom Ökosystem, was diese Bäume leisten, auch unsere Bewirtschaftung verändert sich und wir können jetzt einfach nicht mehr warten, dass die schnell wachsen, weil sie werden auch sehr schnell umfallen, sie werden schneller von Krankheiten, von Stürmen dahingerafft. Also diesen Zusammenhang muss man verstehen. Auf der einen Seite ist natürlich mit diesem höheren Wachstum auch eine tolle Chance verbunden, eine höhere CO2-Aufnahme mit den Wäldern hinzubekommen. Auf der anderen Seite ist natürlich in dieser hohen Mortalität, die wir in allen Wäldern jetzt erleben, das Risiko implantiert, dass dieses CO2 wieder ganz, ganz schnell in diese Atmosphäre hineinbekommt. Und deswegen beschäftigen wir uns und viele Waldforscher jetzt einfach damit, wie kann man den Wald klimafit bekommen, wie kann man den Wald an den Klimawandel anpassen. Wir haben nicht gesagt, dass wir den Wald, wie wir ihn heute kennen, erhalten wollen, weil das unrealistisch ist, das wird es nicht geben. Aber was wir machen wollen ist, wir wollen die Leistungen, die der Wald bereitstellt für uns, die müssen wir halten. Und da gehört diese Ökosystemleistung dazu. Da gehört eben, dass der Wald weiterhin ein Kohlenstoffsenke ist. Und ich sage jetzt ganz bewusst Senke, er muss kein Kohlenstoffspeicher sein, er muss eine Senke sein. Der Speicher ist langfristig relativ irrelevant. Er soll Holz liefern, zum Beispiel eben für langlebig Holzprodukte. Er soll aber auch in Österreich ganz, ganz wichtig ein Schutzwald sein. Er soll Schutz vor den Naturgefahren bieten. Er soll natürlich auch für die Erholung der Menschen da sein und so weiter. Und wir haben hier mal zusammengefasst, welche Maßnahmen relevant sind, welche Maßnahmen man einfach machen kann und welche man stärker machen soll. Zum Beispiel eine einfache Maßnahme ist diese Assisted Migration, die Nutzung anderer Genotypen, klimaresistenter Herkünfte aus dem Süden, aber auch eine stärkere Durchforstung, eine andere Bewirtschaftung. Nicht mehr so bewirtschaften, wie man das vor 100 Jahren gemacht hat, sondern so, wie das dem neuen Wachstum der Bäume gerecht wird. Dann geht es natürlich vor allem darum, heimische Baumarten und Mischbestände zu legen, um sich sozusagen die Risikovorsorge zu treffen. Aber es wird auch viele Fälle geben, wo man auch auf nicht heimische Baumarten vielleicht angewiesen ist, um auch in Zukunft Wälder zu haben, die Schutzfunktionen erfüllen und mit denen man Holz produzieren kann. Das sind Methoden zum Beispiel, mit denen wir es schaffen, die Einzelbäume und die Bestände zu stabilisieren, auch schneller hiebsreife Dimensionen zu bekommen. Und insgesamt zeigen solche Wälder eine höhere Kohlenstoffaufnahme. Die steigenden Kohlenstoffvorräte, die wir nicht nur in Österreich, sondern in ganz Europa in den letzten Jahrzehnten gesehen haben, sind tatsächlich ein wachsendes Risiko für das Klima und für die Ökosystemleistung, die damit verbunden sind. Es ist besser, eine gezielte Nutzung dieser Vorräte als langlebig Holzprodukte ist auf jeden Fall besser als Feuer, Sturm oder Käfer. Und durch die aktiven Anpassungsmaßnahmen können wir die Chancen des besseren Wachstums nutzen und gleichzeitig das Risiko, was durch den Klimawandel gestiegen ist, reduzieren. Und damit danke ich Ihnen für die Aufmerksamkeit.
An der anschließenden Diskussionsrunde nahmen neben den Vortragenden auch eine Architektin und ein Architekt teil. Wir hören als erstes die Architektin Katharina Bayer. Sie ist Partnerin und Gründerin des Architekturbüros 1:1 Architektur in Wien.
Ich finde es sehr schön, dass heute zwei so schöne Bilder entstanden sind, also dass wir als Architektin einen zweiten Wald bauen können. Das würde ich mir wünschen, dass unsere Städte sozusagen diese Atmosphäre, diese Symbiose haben, wie es in einem Wald ist. Und das andere Bild, dass wir mit Schönheit die Welt retten können, ich glaube, das beflügelt alle Architektinnen, weil ich glaube, das ist das, was wir alle wollen, wenn wir Architektur machen und Architektur studieren. Es wurde schon mal eine wichtige Angst, die die Architektenschaft derzeit auch treibt, sozusagen heute ausgeräumt, nämlich ist es klug, mit Holz zu bauen? Und deswegen würde ich jeden beauftragen, der heute hier ist und Architekt oder Architektin ist, zumindest 5 Leuten zu erzählen, dass es total sinnvoll ist, mit Holz zu bauen. Das sozusagen ist wichtig, das würde ich noch ergänzen zu dem Don't Look Down, also nicht nur die Perspektive. Also es ist wichtig, diese Visionen zu haben und zu wissen, was die Hebel sind, aber wir müssen auch schauen, warum kommen wir nicht ins Tun. Und das sind diese kleinen Probleme, über die wir dann vielleicht noch diskutieren können, die am Weg liegen zu dieser Bauwende, die aber mindestens so relevant sind, weil sie uns eben täglich auch davon abhalten, das zu tun, was wir vielleicht schon lange tun sollten.
Danke. Juri Treu, vielleicht magst du darauf antworten, auch reflektieren, was wir jetzt gehört haben. Du bist Architekt, baust mit Holz, du lehrst auch den Holzbau an der TU Wien. Also wir haben gehört, wir sollen mit Holz bauen, wir sollen schön und sinnvoll bauen. Wir haben auch gehört, dass wir nicht richtig ins Tun kommen. Vielleicht kannst du ein bisschen was aus deiner Perspektive dazu sagen.
Ja, also ich halte ja deinen Vorschlag, dass jeder von uns 5 anderen sagt, dass es sinnvoll ist, mit Holz zu bauen, für ganz gut. Interessanterweise ist es ja so, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, dass man der Meinung ist, gut, das weiß inzwischen eh schon jeder. Und auf der anderen Seite gibt es tatsächlich noch sehr wenig Bewusstsein. Und das ist aber auch gleichzeitig die Schwierigkeit von dem, was du gesagt hast, warum wir nicht ins Tun kommen, weil dieser ganze Apparat des Bauens, des Planens, des Umsetzens halt ziemlich stark auch besetzt ist. Also das ist wie ein großer Öltanker, der seine Richtung hat, und den in die andere Richtung zu bringen, bedeutet am Anfang wahnsinnig viel Energie, um wenig Richtungsänderung zu schaffen. Wenn er mal dann in der Kurve ist, dann wird es dann spürbar werden. Aber genau das ist im Moment die Schwierigkeit. Und da braucht es tatsächlich einen Richtungswechsel, einen Generationenwechsel. Und je besser das der funktioniert, je stärker das der ist, umso mehr kommen wir dann auch ins Tun. Das ist auch meine Strategie im Moment, einfach zu schauen, dass wir direkt dort ankommen, wo die jungen Leute ausgebildet werden. Das sind die Leute, die in Zukunft die Architekturbüros führen werden, die die wesentlichen Entscheidungen machen werden in Zukunft, sind aber auch gleichzeitig die, die bestehende Strukturen von Architekturbüros, sagen wir jetzt mal, subversiv infiltrieren werden. Das sind Leute, die kommen da rein, die arbeiten mit, die machen auch mit Wettbewerbe, Überlegungen und werden von dort aus versuchen, und das habe ich inzwischen schon mitgekriegt, das passiert tatsächlich dann so, auch von dort aus mit diese Richtungsänderung machen. Und das ist, glaube ich, einer der wesentlichen Punkte, die wir anpacken müssen jetzt gerade.
Sehr spannend, dass bei euch beiden eigentlich so der Missionierungswunsch eigentlich eher in Richtung der Kollegenschaft geht. Nicht zu Unrecht,
denke ich.
Nicht nur, ja. Wir können es aber erweitern, weil wir heute auch so ein bisschen auch gedacht haben, die Zusammensetzung des Abends heute, um ein bisschen auch einen Dialog Dialog Wald-Stadt, Dialog verschiedener Expertinnen und Experten aufzuziehen. Es wurde auch in dem Vortrag ja schon erwähnt, Forstwirtschaft und Bauwirtschaft. Also was kann man vielleicht voneinander lernen? Was hat man für Wünsche aneinander? Die Experten, die Architektinnen, was sind denn eigentlich die Wünsche gegenüber der Architektenschaft und der Bauwirtschaft aus Sicht der Wald- und Klimaexperten, wenn wir über das Thema Nutzung von Holz, von Ressourcen sprechen?
Ja, vielleicht darf ich beginnen. Ich wollte zunächst mal noch mal hervorheben von Herrn Schüler zwei Folien, die er gezeigt hat, haben eigentlich alles auf den Punkt gebracht, nämlich das Wachstum, das Bessere mit Temperatur und sozusagen das reduzierte Lebensalter. Weil es wird oft argumentiert, dass man eben den Wald einfach sich selbst überlassen soll. Was übrigens im Augenblick bedeuten würde, dass er eben für 200 Jahre erstmal vor sich hin stirbt unter dem Klimawandel. Das heißt, ein aktiver Umbau ist sowieso notwendig. Aber dann ist eben das Entscheidende, nicht speichern, sondern pumpen. Ich nenne das Pumpen, wenn ich eben Bäume im mittleren Alter, wo sie hochproduktiv sind, und dann nutze und ersetze, also verschiedene Altersklassen mische, ja, natürlich auch viele Baumarten, sodass ich einen hochproduktiven und gleichzeitig resilienten, widerstandsfähigen Wald habe. Ja. Und das Pumpen bedeutet, denken Sie an eine Zisterne, nicht? Ich bringe das Bild oft, ich habe einen gleichmäßigen Regen, das wäre in diesem Fall sehr viel CO2 in der Atmosphäre, die Zisterne lasse ich voll laufen und dann läuft es über sozusagen. Dann wäre es doch sinnvoll, das, was überläuft, in Flaschen abzufüllen, ne, und dann zu nutzen. Und dann kann wieder nachgefüllt werden. Genauso sollte man mit dem Wald umgehen. Jetzt zu den Architekten in diesem Zusammenhang. Ich finde, dass Architekten bewusst oder unbewusst, viele, die ich kenne, reaktionär argumentieren. In dem Sinn, dass sie sagen, naja, das beste Gebäude ist das, das überhaupt nicht gebaut wird. Ne? Sozusagen frage ich mich, naja, warum hat er dann den Beruf ergriffen, wenn er gar nicht bauen wollte in diesem Fall? Und dann kommt natürlich, ja, wir müssen den Bestand ertüchtigen. Das ist ja alles völlig richtig und ich kann mit nachwachsenden Rohstoffen übrigens wunderbar ertüchtigen. Aber am Ende ist es so, erstens ist ein großer Bedarf, noch weiter auch neu zu bauen, zumindest im globalen Süden ein immenser Bedarf. Und zweitens, je mehr wir bauen, jetzt mit klimapositiven Maßnahmen, umso mehr können wir das Klima schützen in diesem Fall. Das heißt, die Devise darf nicht sein, sich selbst sozusagen aus dem Rennen zu nehmen und aus dem Beruf sozusagen herauszuhalten und sich dann als Klimaheld zu gebärden, sondern ihr Architekten müsst produktiver und aktiver und aggressiver sein denn je, nur endlich mit den richtigen Baustoffen.
Herr Montecuccoli, ich glaube, Sie wollten da auch was ergänzen.
Danke sehr für dieses Bild mit der Zisterne. Ich verwende manchmal so ein ähnliches Bild und sage, es gibt Menschen, die haben eine bestimmte Schokolade so unglaublich gern, dass sie sagen, sie wollen sie unbedingt aufheben für den besten Zeitpunkt. Ja. Dann kommen sie irgendwann drauf, dass diese Schokolade halt irgendwann alt ist und wenn man es dann aufmacht und man möchte es dann nutzen, dann ist sie einfach nicht mehr da. Ja. Es ist dann zerbröselt oder sonst irgendetwas. Und das kann uns mit dem Wald auch passieren. Also wenn wir aus kurzsichtigen Klimapanikreaktionen, die sagen, oh, wir müssen den Wald stehen lassen, nichts mehr, dann wird uns genau das passieren. Und da haben wir als Forstwirtschaft ein Riesenproblem mit der europäischen Politik. Die europäische Politik ist sehr zielorientiert und programmorientiert. Und da gibt es jetzt dieses Programm Fit for 55, oder wie das heißt, ne? Ja. Also das ist dieser Blick bis 2050. Das mag für einen Politiker ziemlich langsam, weil das sind mehrere Wahlperioden, die er mal durchstehen muss. Das mag für einen Verwaltungsbeamten auf höherer Ebene auch lang sein, weil das wahrscheinlich über seine Pensionszeitbank hinausgehen wird. Aber für uns, für den Wald, ist das gar nichts. Wir reden jetzt von Umtriebszeiten von 100 Jahren im Durchschnitt. In manchen Regionen sind es 60 Jahre, 80 Jahre. Das sind die Planungszeiträume. Und ich möchte jetzt noch einmal darauf verweisen, auf die Grafiken, die beiden Wissenschaftler auch gebracht haben, da war in allen Grafiken, das ging immer bis 2100 und darüber hinaus. Und diese Zeiträume müssen betrachtet werden und die müssen wir auch im Wald betrachten. und nicht bis 2050. Und genau das ist das Problem. Und wenn wir diese Kohlenstoffbilanzierung bis 2050 machen, dann ist tatsächlich bis 2050 ist die beste Option, weniger Holz aus dem Wald zu nutzen und zuwachsen zu lassen. Wenn wir dieses Szenario allerdings nach vorne ziehen, und dann ist das die schlechteste Variante, die dreht plötzlich, weil es dann zu diesen Absterbeprozessen kommt. Die beste Variante wäre sogar, die Holznutzung zu steigern. Die politischen Zeiträume sind einfach zu kurz. Die reflektieren nicht auf die natürlichen Zeitspannen und Zeiträume. Und das ist eine Fundamentalkritik der Forstwirtschaft weltweit an der Politik der Europäischen Union, aber auch der UNO.
Ich wollte noch kurz einen Aspekt jetzt einbringen, vielleicht als Replik. Ich möchte noch sozusagen ein bisschen die komplexe Psyche der Architekten noch hier auch einbringen, weil ich höre das gern, diese Botschaft, baut so viel wie möglich, baut mit Holz und so weiter. Und ich glaube, das beruhigt uns auch, weil tatsächlich gibt es eben auch diese Tendenzen, wo es heißt, wir können gar nicht mehr bauen, wir müssen uns eigentlich selbst abschaffen. Also daran glaube ich auch nicht. Aber ich glaube natürlich auch nicht an das andere Extrem, so viel wie möglich bauen, weil es ja eben komplexer ist. Wir sind ja auch für den Verbrauch des Bodens, so für die Bodenversiegelung in großem Maße verantwortlich. Und deswegen glaube ich, haben viele Architekten auch in vielen Lösungen viele Fragezeichen, weil wenn man alle Dinge in Betracht nimmt, sozusagen beim Bauen, entstehen eben oft Zweifel. Und ich glaube, das ist das, sozusagen, was uns dann auch oft wieder sozusagen zu vielleicht reaktionären Aussagen bringt, wie wir können gar nichts mehr bauen. Wollte ich nur einbringen, um auch ein bisschen zu zeigen, es ist auch nicht nur reaktionär, sondern es ist auch vielleicht eine gewisse Ohnmacht vor der Komplexität sozusagen der Herausforderungen, vor denen wir stehen.
Mir ist das bewusst geworden, seit ich jetzt in Österreich bin, dass hier Bodenversiegelung natürlich ein riesiges Problem ist. Österreich ist, glaube ich, Europameister in Bodenversiegelung. Es liegt aber nicht am Wohnbau in diesem Sinn. Das liegt sehr viel an diesen unsäglichen Gewerbegebieten. Und das sind unglaubliche Flächen, die da verbraucht werden. Und wenn ich schon knappen Wohnraum habe, also knappe Flächen, auch innerhalb einer Stadt, dann muss ich eben versuchen, die dritte Dimension stärker zu nutzen. Und da ist Holz eben genau ideal dafür. Wenn Sie Holzrahmenbau machen, dann haben Sie ein Zehntel des Gewichts von Stahlbeton. Das heißt, es ist sehr viel leichter, in die Höhe zu bauen. Das heißt, die entscheidende Innovation ist natürlich der Geschossbau, der Mehrgeschossbau. Einfamilienhäuser einfach nur aus Holz auf die grüne Wiese zu streuen, das ist sicher nicht die Lösung. Wir müssen sogar dichter werden in der Stadt, in diesem Fall. Aber mit Holz können Sie, auch mit Bambus übrigens, können Sie natürlich die dritte Dimension ideal nutzen in diesem Fall. Und vielleicht noch eine kleine Anekdote. Wir hatten das Festival des New European Bauhaus eben vor kurzem in Brüssel, und da hatte vorher der Klimakommissar Hoekstra zu einer Runde zum ersten Mal überhaupt eine Debatte über den Bausektor. Also das war die erste Debatte, die er geführt hat, Roundtable. Und da sah ich mich plötzlich unter 15 Vertretern der Zementindustrie gegenüber sitzen. Ne? Und die haben dann diese völlig bizarre Argumentation gehabt, gebt uns ganz viel Geld für Innovation, dann machen wir den Beton um 20% weniger CO2-intensiver. Und ich sagte dann, warum geht er nicht gleich zu etwas über, was nicht nur klimaneutral, sondern sogar klimapositiv ist. Das heißt, der Lobbyismus der existierenden Bauindustrie ist unglaublich gut organisiert. Und die haben unheimlich viel Geld, aber sie sind völlig innovationsavers in diesem Fall. Und wenn sie überhaupt eine kleine Innovation machen wollen, dann lassen sie sich das Milliarden subventionieren. Und das würde ich eben auch erwarten, dass die Architektur und die Architektenschaft gar noch besser organisieren in diesem Fall. Und ihr müsst diese Diskurse wirklich aggressiv führen, meiner Ansicht nach.
Anne, möchtest du das Schlusswort von
Nein, das überlasse
Boholz
ich dir. Ich möchte nur sagen, vielen, vielen Dank für die Teilnahme und die interessante Diskussion. Und den Rest übergebe ich dir dann.
Gut, ja, ich werde Sie nicht mehr lange aufhalten. Ich danke auch Ihnen allen, euch allen. Danke.
Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, vielen, vielen Dank für Ihr Interesse und fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal bei Von A bis Holz, dem Podcast von Proholz Austria.